Kurzum, man kann, wenn man gezielt und auch konsequent Präzisionslandwirtschaft verwendet, erhebliche Einsparungen bei Betriebsmitteln haben. Sowohl beim Diesel, weil man ja nur über die Flächen fährt zum richtigen Zeitpunkt. Man kann Dünger sparen, weil man ja nur dann und dort düngt, wo tatsächlich auch das Ertragspotenzial liegt. Man kann Pflanzenschutzmittel einsparen, weil man ja nur die Pflanzen behandelt, die krank sind. Man kann das so fortführen.
Und jeder ist auch bereit, unternehmerisches Risiko zu gehen und in Innovation zu investieren. Aber wenn kein Markt in Europa entsteht oder auch in Deutschland für solche Tools, dann werden diese Tools halt eher für brasilianische Märkte oder nordamerikanische oder chinesische Märkte produziert oder überhaupt nur in diesen Ländern produziert.
Wie werden wir in Zukunft leben? Über diese Frage unterhält sich Carina Konrad mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und dem Leben im Podcast Zukunftsmusik.
Ja, herzlich willkommen zur Zukunftsmusik. Heute meinem Podcast mit einem Gast, der viel Ahnung hat von Dingen, die mich auch sehr bewegen. Ich habe Jörg Migente heute zu Gast. Der ist ganz viel. Der ist Head of Corporate Public Affairs, Head of Digital Farming, Lead Expert for Agribusiness bei der BayWa AG. Herzlich willkommen.
Hallo und danke für die Einladung.
Ja, die BayWa AG, das ist ja ein ganz etabliertes Unternehmen, was ich jetzt überwiegend so im süddeutschen Raum verorte, was aber mittlerweile auch, glaube ich, tatsächlich auch bundesweit verkauft, an der Seite der Landwirtschaft steht. Habe ich das so ein bisschen richtig beschrieben? Ihr verkauft ganz viel, seid so ein bisschen Allrounder, Düngemittel, Pflanzenschutz, aber auch Technik, alles, was die Landwirtschaft braucht. Das ist euer Kernbusiness.
Ja, genau. Und das seit nunmehr 100 Jahren, gegründet von den ländlichen Genossenschaften in Bayern und mittlerweile natürlich nach wie vor in Deutschland, aber global unterwegs. Wir sind in über 50 Ländern und vor allen Dingen mittlerweile einer der größten Projektentwickler weltweit für Onshore-Wind- und Onshore-Solarenergieparks.
Also aus der Landwirtschaft heraus auch in andere, Felder entwickelt, die auch der Landwirtschaft nahestehen. Und die Landwirtschaft selbst entwickelt sich ja auch ganz stark. Und darüber wollen wir uns ja heute so ein bisschen unterhalten. Einer der Lösungsansätze tatsächlich für die vielfältigen Probleme, die Landwirtschaft hat, einmal in der öffentlichen Wahrnehmung, dann aber auch mit Umweltproblematiken, Klima- und Wetterrisiken, denen sie ausgesetzt sind, aber auch mit politischen Risiken, politischen Einschränkungen, die immer mehr auf sie einwirken, ist natürlich das ganze Thema Digitalisierung, Smart Farming. Und da seid ihr auch sehr aktiv. Was macht ihr da?
Ja, also erstmal sind wir immer wieder begeistert, dass Landwirte unglaublich offen für Neuerungen sind. Das ist das, was wir in den letzten 100 Jahren beobachtet haben. Und insofern war es eine Selbstverständlichkeit, dass die BayWa auch sich überlegt, wie können wir zusammen mit unseren Kunden die Digitalisierung nutzbar machen für die Landwirtschaft. Und man kann die Digitalisierung der Landwirtschaft in drei Bereiche trennen. Das eine ist, dass Landwirte versuchen, mithilfe der Digitalisierung vor allen Dingen die lästige Büroarbeit zu vereinfachen, die Prozesse auf dem Betrieb zu automatisieren, Dokumentation zu automatisieren, die Berichterstattung gegenüber dem Staat zu automatisieren. Das ist der eine Bereich. Aber zwei weitere Bereiche, die mich persönlich unglaublich faszinieren und Sie haben von Lösungen gesprochen, in der Tat einen großen Lösungsbeitrag leisten können für eine nachhaltigere Landwirtschaft, und zwar nachhaltig auch im nicht nur im ökologischen, sondern auch im sozialen und ökonomischen Sinne, ist, dass wir mit Hilfe von Daten und von Software und von künstlicher Intelligenz zum Beispiel den Düngereinsatz viel effizienter steuern können, dass wir mit weniger Dünger trotzdem hohe Erträge erzielen können. Und weniger Dünger heißt dann immer weniger Dünger dann ins Grundwasser oder in die Luft. Als ein Beispiel, also der nachhaltigere Betriebsmitteleinsatz. Und ein dritter Bereich, und dem gehört noch viel stärker die Zukunft, ist natürlich auch Transparenz in die Lieferketten reinzubekommen. Weil Landwirte haben es immer schon verstanden, das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu erlangen. Und dieses wird in Zukunft immer stärker natürlich auch über Zahlen, Daten, Fakten stattfinden.
Nun ist das ja nicht einfach. Wir machen es mal ein bisschen praktisch, dass vielleicht auch die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen verstehen, wie digital Landwirtschaft ja heute schon ist. Denn das große Manko, ich komme ja auch aus der Landwirtschaft und erlebe das auch selbst so, sind ja einfach der immer größere Aufwand und immer weniger Menschen, die auch zur Verfügung stehen, um diesen Aufwand zu bewältigen. Und da greift man seit jeher auf Technik zurück, die einem die Arbeit vereinfacht und auch auf digitale Hilfsmittel natürlich in der heutigen Zeit mit dem Ansporn, Arbeit zu vereinfachen. Das ist ja so der erste Punkt, den Sie genannt haben. Man setzt zum Beispiel eine Ackerschlagkartei ein. Sie bieten die auch an, oder?
Korrekt. Wir sind in Deutschland Marktführer für sogenannte Farmmanagement-Informationssysteme. Letztendlich Warenwirtschaftssysteme für den landwirtschaftlichen Betrieb. So rund 25% der Fläche in Deutschland wird mit unserer Software gemanagt.
Und das ist ja schon eine Aussage, weil da fängt es ja dann auch schon an und wird interessant dann auch für die politische Debatte oder für den Interessierten in der politischen Debatte, wie funktioniert das nachher? Wem gehören die Daten, die da erfasst werden? Hat der Landwirt da noch Zugriff auf seine Daten? Werden die übergeordnet verwertet? Hat der Landwirt da einen Einfluss drauf, wenn er solche Verträge abschließt? Das sind ja ganz spannende Fragen, wo ich mich dann auch immer frage, ist jedem bewusst, welches Potenzial in diesen Techniken liegt, ist jedem aber auch bewusst, welche Gefahren da vielleicht auch auf Dauer drin lauern.
Frau Konrads, sehr interessant, dass Sie mit dem Thema als erstes um die Ecke kommen. Das ist eine absolut typisch deutsche Diskussion, dass wir.
Deshalb habe ich Sie jetzt mal so
reden.
Angefangen.
Genau.
Jetzt fangen wir erstmal mit den Gefahren
Fakt
an.
Aber Fakt ist, dass die Daten dem Landwirt gehören. Die Kehrseite der Medaille ist, er muss dann natürlich für die Software bezahlen. Das ist der Punkt. Unser meistverkauftes Tool ist in der Tat eine Software, die auf seinem Rechner zu Hause läuft. Und dadurch denkt der Landwirt, die ist jetzt mal vermeintlich sicher. Ja, datenschutzrechtlich sowieso, aber auch Cybersecurity-technisch. Insofern, es ist bei uns ein ganz interessanter Geschäftszweig, auch Festplatten wieder zu reparieren, die halt kaputt gehen. Also man sieht hier, dass das Thema Datensicherheit, Datenschutz schon von den Landwirten auch gewollt wird. Und unsere Tools, wie gesagt, gehören dem Landwirt und somit sind es auch seine Daten. Wir haben in den letzten Jahren aber auch entdeckt, dass zum Beispiel der Landwirt auch durchaus gerade kleinere Betriebe kostenlose Tools gerne haben möchten. Insofern haben wir auch Module entwickelt, wo der Landwirt dann aufgefordert wird, zu bestätigen oder ob er dieses Tool kostenlos nutzen will. Und dann in der Tat würden die Daten dann auch für eine Betriebsberatung zur Verfügung stehen, aber nur die Daten, die der Landwirt will. Dieses Angebot nehmen manche Kunden in Betracht. Andere Kunden, wie gesagt, möchten gerne lieber die Daten bei sich behalten und zahlen dann dementsprechend. Wichtig ist nur, dass ständig Transparenz herrscht, dass also laut Datenschutzgrundverordnung, die wir sehr, sehr ernst nehmen, transparent halt gemacht wird, was passiert mit den Daten und eine aktive Zustimmung natürlich erfolgen muss.
Also er hat die Wahl, der Landwirt kann wählen und ich glaube, das ist ja dann auch die Voraussetzung dafür, die Chancen zu nutzen, die in der Erfassung der schlagbezogenen Daten liegen. Denn wenn man heute so unterwegs ist auf einem Acker, die Äcker sind ja sehr unterschiedlich, das wissen wir heute. Früher mein Opa, der hat einfach eine ganze Gemarkung, also einen ganzen Ort, da wurde immer alles gleich gemacht, mit der gleichen Sämaschineneinstellung ausgesät, mit der gleichen Tiefe, Grubbereinstellung gegrubbert, da wurde gleich gedüngt, da wurde gleich Pflanzenschutz gemacht. Und das sind ja doch Dinge, die können wir heute sehr, sehr viel besser, weil wir Digitalisierung haben.
Ja, genau. Deswegen gefällt mir eigentlich der Begriff Präzisionslandwirtschaft viel besser als Smart Farming oder Digital Farming, weil am Ende des Tages geht es halt darum, dass wir viel, viel präziser die Anwendungen, die wir auf dem Acker oder auch im Stall machen, durchführen. Und jeder der Zuhörerinnen und Zuhörer, der vielleicht schon mal mit dem Flugzeug geflogen ist, in Berlin startet oder in München oder sonst wo und aus dem Fenster guckt, dann sieht er, wie fleckig die Felder sind und unterschiedliche Grüntöne oder im Winter unterschiedliche Brauntöne. Und das sind wirklich sehr kleinräumige Unterschiede in der Ertragsfähigkeit des Bodens. Und wenn Sie aber spazieren gehen am Wochenende und an so einem Feld vorbeigehen, Sie sehen sie nicht. Und genauso ist es beim Landwirt, wenn er mit dem Traktor drüber fährt, er kann diese kleinräumigen Unterschiede nicht mit dem menschlichen Auge wahrnehmen und auch nicht so präzise dann per Hand die Maschine steuern. Und das ist genau der Trick, dass wir zum Beispiel per Satelliten und per Algorithmenmodelle diesen Acker in 10x10 Meter Stücke unterteilen und genau analysieren können, wie viel Ertragspotenzial ist da und das dann umrechnen, zum Beispiel in Kilo Düngemittel, die Pflanzen genau in diesem Punkt halt brauchen, um in den nächsten Tagen zu wachsen. Und das ist jetzt mit einfachen Worten erklärt, wie Präzisionslandwirtschaft funktioniert. Man kann es dann übertragen auf Bewässerung, man kann es auf Pflanzenschutz übertragen, man kann es auf die Aussaat übertragen. Aber das ist letztendlich der Grundgedanke.
Kurzum, man kann, wenn man gezielt und auch konsequent Präzisionslandwirtschaft verwendet, erhebliche Einsparungen bei Betriebsmitteln haben. Sowohl beim Diesel, weil man ja nur über die Flächen fährt zum richtigen Zeitpunkt. Man kann Dünger sparen, weil man ja nur dann und dort düngt, wo tatsächlich auch das Ertragspotenzial liegt. Man kann Pflanzenschutzmittel einsparen, weil man ja nur die Pflanzen behandelt, die krank sind. Man kann das so fortführen, wenn man es konsequent sagt. Es passiert aber ja noch nicht in der Fläche. Woran liegt es, dass es noch nicht sich in der kompletten Fläche durchgesetzt hat? Fehlt uns die Technik dazu? Oder fehlt uns tatsächlich da, fehlt es an anderen Dingen?
Also Frau Konrad, erstmal Kompliment. Man merkt, Sie sind vom Fach. Ja, Sie haben das ja wunderbar nochmal zusammengefasst, was alles geht. Und in der Tat, es geht schon sehr viel. Also wissenschaftliche Belege gibt's genug. Es gibt jahrelange Studien zum Beispiel, wie diese sogenannte teilflächenspezifische Präzisionsdüngung, welche Auswirkungen sie hat aufs Grundwasser, aber auch auf die Erträge. Und die Betriebswirtschaftlerinnen und Betriebswirtschaftler unter Ihnen kennen das, den Begriff des Optimums. Also es geht in der Tat darum, dass ich halt auf dem Acker das Optimum treffe zwischen Betriebsmittelmenge und Ertragspotenzial. So, und die Frage ist jetzt in der Tat, warum nutzen das noch nicht viel mehr Landwirte? Und ich möchte da zum einen nochmal zurückgehen zu Ihrer Frage nach Datenschutz, Datensicherheit. Das ist am Ende des Tages ja auch eine Frage des Vertrauens. Wie viel Vertrauen habe ich in die Anbieter? Wie viel Vertrauen habe ich auch an die Funktionsfähigkeit dieser Tools? Das Thema Vertrauen, und da kann ich jetzt für meine Organisation sprechen, der BayWa, aber es gibt ja andere genossenschaftlich orientierte Unternehmen in Deutschland auch, haben einen großen Vertrauensvorschuss, weil wir seit Generationen auf den Höfen sind. Und je digitaler die Welt ist, meine Feststellung, die Feststellung meiner Teams ist, dass sich vor allen Dingen Leute, die darauf angewiesen sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sehr viel Wert darauf legen, dass auch in der digitalen Welt ein persönlicher Ansprechpartner da ist, den man, wir sagen in Bayern, notfalls am Krawattel packen kann, wenn irgendwas nicht funktioniert. Oder auch wenn das Gefühl da ist, dass Daten vielleicht sogar auch missbraucht werden. Und deswegen denke ich, kommen so Organisationen wie wir doch Schritt für Schritt weiter bei unseren Kundinnen und Kunden, sie zu überzeugen, diese Tools zu nutzen. Und das ist das eine, der emotionale Faktor. Der zweite Faktor ist, Landwirte sind neugierig, aber sie wollen auch gerne Zahlen, Daten, Fakten und in der Praxis sehen, dass es funktioniert. Und je mehr Landwirte diese Tools nutzen, und das ist bei uns auch sehr stark die Strategie, Landwirte zusammenzubringen, die diese Tools nutzen, und Landwirte, die sie noch nicht nutzen, man voneinander lernt. Der dritte Punkt ist, und jetzt kommen wir dann doch in Problemstellungen, die wir auch aus anderen Wirtschaftsbereichen kennen. Präzisionslandwirtschaft, Smart Farming heißt Prozesssteuerung. Das heißt, verschiedene Maschinen, verschiedene Sensoren unterschiedlichster Hersteller müssen kommunizieren. Und die Konnektivität ist eine Herausforderung zwischen verschiedenen Marken. Aber auch die Konnektivität zum Beispiel, ich sprach vorhin die Büroarbeiten an, die kein Landwirt gerne macht, die Konnektivität zu staatlichen Behörden. Hier haben wir noch Lücken. Die Wirtschaft ist mittlerweile weiter. Es gibt nicht nur weiche Initiativen, sage ich, sondern auch konkrete gemeinsame Unternehmen wie der sogenannte Agri-Router, wo sich Unternehmen, die sonst im Wettbewerb stehen, auf einheitliche Datenformate geeinigt haben. Und wir würden uns zum Beispiel auch sehr freuen, dass so ein Agri-Router auch die Konnektivität zu Behörden zum Beispiel übernehmen könnte. Also da haben wir noch einen Weg zu gehen, und das Online-Zugangsgesetz hat ja eigentlich hier die Marschrichtung vorgegeben, und ich hoffe, dass vor allen Dingen auch die Landesbehörden in ihrer Priorisierung sich ein Stück weit drauf besinnen, jetzt erstmal vor allen Dingen auch die digitale Verwaltung rund zu bekommen.
Das ist ein ganz wichtiges Stichwort an der Stelle, denn die Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungsdigitalisierung ist tatsächlich ein ambitioniertes Projekt, was wir ja auch von Bundesebene treiben, wo auch Vorreiter werden wollen, was alles nicht einfach ist, was viele, viele Beharrungskräfte gibt an der Stelle auch. Das muss man auch sehr offen, glaube ich, benennen an der Stelle. Aber dass man heute als Landwirt, der ja wirklich genug zu tun hat und eigentlich Arbeit genug im Stall und auf dem Acker hat, dreimal, viermal zum Teil dieselben Daten in unterschiedliche Anträge übertragen muss, weil es keine Schnittstellen dafür gibt, das ist eigentlich 2022 keinem mehr zu erklären. Vor allen Dingen, das ist ja irgendwie mittlerweile auch zunehmend ein deutsches Phänomen. Andere Länder kriegen das ja zum Teil auch schon besser hin als wir. Von daher ist das wirklich ein Punkt, wo ich mich auch frage, woran hängt das? Wie offen sind das? Sie gehen ja auch mit politischen Akteuren ins Gespräch, mit mir zum Beispiel, aber ich denke, Sie sprechen ja auch mit Landesregierungen darüber. Ist das eine Frage der Parteifarbe oder ist es einfach strukturell schwierig, dass man hier eine Offenheit auch für die Themen bekommt?
Also es ist weniger eine Parteifrage an sich. Es ist eher eine Frage, welche Partei hat welchen Fokus und welche Partei setzt welche Prioritäten. Und es gibt halt nur wenige Parteien, die Digitalisierung wirklich auch unter die Top-Themen gesetzt haben, weil sie halt auch die Chancen sehen, in eine nachhaltigere Wirtschaft zu bekommen insgesamt. Was sicherlich eine große Herausforderung ist in der Landwirtschaft, die Landwirtschaftsverwaltung ist Ländersache. Wir haben 16 Bundesländer, wir haben 16 unterschiedliche Ambitionsniveaus, wir haben 16 unterschiedliche Regulatoriken. Das macht es natürlich der Wirtschaft auch schwierig zu skalieren, weil am Ende des Tages sind deutsche Unternehmen sehr gerne bereit zu investieren. Nur irgendwann muss ein Return kommen und gerade auch in der Digitalisierung erreicht man Returns und Profits in der Regel über Skalierung. Ich kann theoretisch in Brasilien besser skalieren, wenn ich eine paar wenige Megafarms habe. Aber unsere Vision ist ja, dass wir die Digitalisierung für alle Arten und Größen von Landwirtschaft halt nutzbar machen wollen. Und das heißt jetzt nicht, dass wir das föderale System abschaffen wollen, was natürlich Riesenvorteile hat, um grundsätzlich schneller zu sein, gerade in Krisen theoretisch. Sondern wir würden uns eher wünschen, dass was wir in Unternehmen gelernt haben, dass man sich einfach einigt, ja, dass sich Bundesländer einfach auf einheitliche Regulatoriken, einheitliche Schnittstellen einigen. Aber was wir im Moment sehen, ist gelinde gesagt, dass jedes Bundesland so sein eigenes Ding macht und seine eigenen Prioritäten setzt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, und das ist gerade in letzter Zeit noch größer geworden, das Problem, dass der Staat, ja, Entschuldigung, ein bisschen schwarz-weiß, dass der Staat meint, dass er Software programmieren soll. Ja, oder Datenmodelle baut oder Plattformen bauen. Ich finde, die Aufgabe des Staates ist es, die Verwaltung zu digitalisieren, dass die Prozesse automatisiert laufen. Die Aufgabe des Staates ist es, ein gewisses Qualitätsmanagement von Software-Tools durchzuführen, wenn sie hoheitliche Aufgaben mit übernehmen. Und das Dritte ist, dass sie, das ist jetzt ein Landwirtschaftsding, ja, weil viele Bundesländer haben eine Landwirtschaftsberatung, sei es jetzt in Kammern oder Ämtern, ein Stück weit als neutrale Prüfstelle und Berater für Landwirte zur Verfügung zu stehen. Denn das würde das System, das Vertrauen im System natürlich steigern. Zum Beispiel, dass ein Landwirt sicher ist, wenn die Düngeverordnung in seiner privatwirtschaftlichen Software gerechnet ist, dass das Tool auch richtig rechnet und dass bei einer Kontrolle auf dem Hof dann keine Probleme auftauchen. Was aber nicht die Aufgabe des Staates sein soll, sogenannte Applikationen zu bauen. Ja, zum Beispiel selber Tools zu entwickeln, die dann die teilflächenspezifische Düngung möglich machen. Meiner Meinung nach und Erfahrung nach sollten eigentlich alle Entwickler, die irgendwo in Behörden sitzen, sich auf das Thema Cybersecurity fokussieren, weil das ist wirklich eine Bedrohung. Und wie gesagt, die Softwareentwicklung lieber der Privatwirtschaft überlassen.
Da haben wir keinen Dissens an der Stelle. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Dem Staat stehen öffentliche Daten zur Verfügung, die Landwirtschaft auch dringend braucht. Und diese Daten auch zugänglich zu machen, für Anwendungen daraus zu bauen, ist auch eine Sache, der wir Freie Demokraten uns sehr früh angenommen haben, nämlich in Beteiligung in der Landesregierung in Rheinland-Pfalz, wo wir die einzige Weinbauministerin haben in Deutschland, aber auch die Landwirtschaftsministerin mit Daniela Schmidt, wo tatsächlich ganz, ganz stark auch darauf geschaut wird, über die Geobox öffentliche Daten zur Verfügung zu stellen. Ne? Seien es Wetterdaten, aber auch Prognosedaten, haben ja auch Prognosemodelle, um die der Staat sich kümmert, was ich gut finde an der Stelle. Aber dass das auch zur Verfügung steht, genau für solche Anwendungen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Und das bundesweit auszurollen, das wäre mein Traum, wenn die FDP die alleinige Regierungsverantwortung auch im Bund hätte, wären wir da wahrscheinlich an der Stelle tatsächlich einen Schritt weiter. Aber leider muss ich feststellen, dass die Menschen noch ein bisschen anders wählen im Moment. Wir arbeiten daran. Aber das ist tatsächlich ja eine ganz zentrale Frage. Wie kann man hier auch schneller werden? Und diese Frage müssen wir auch politisch weiter nachhaken, weil mein Gefühl ist, auch wenn es Freie Demokraten an der Stelle nicht nachhaken, macht es ja keiner. Da bleibe ich auf jeden Fall auch mit vollem Elan dran, weil das ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, so die Menschen auch zum Teil zu gängeln darüber, 3, 4, 5 verschiedene Anträge zu stellen mit dem gleichen Inhalt. Das ist verrückt. Das ist verrückt und das steigert ja weder die Anerkennung in staatliche Institutionen, noch macht es irgendwie die Arbeit einfacher. Was Sie eben noch gesagt haben, was ich ganz spannend fand, war, es muss ja irgendwie in die Fläche. Und da ist ganz oft das Argument auf politischer Ebene, dass die Betriebsgröße entscheidend wäre für digitale Anwendungen, aber auch für digitale Technik in die Fläche zu bekommen. Meine Erfahrung ist ehrlicherweise so nicht mit den Menschen, wo ich zu tun habe. Da ist natürlich ist die Technik teuer, die ist auch zum Teil kompliziert, aber es hat schon viel mehr, glaube ich, auch mit der inneren Einstellung dazu zu tun. Und wie erleben Sie das? Ist das eine Frage der Betriebsgröße? Ist das eine Frage des Alters des Betriebsleiters, der Betriebsleiterin? Das ist vielleicht sogar eine Geschlechterfrage. Oder wie erleben Sie das? Würde mich mal interessieren.
Also mit dem Alter korreliert es meiner Meinung nach wenig. Es gibt zwar häufig die Aussagen, das macht meine Tochter oder mein Sohn, aber im Großen und Ganzen ist es eher eine Frage, wer bringt es wie rüber? Ja, und wenn das gewährleistet ist, ist es weniger eine Frage des Alters. Grundsätzlich stellen wir fest, dass es auch nicht unbedingt an der Fläche hängt, sondern im Moment ist es so, dass wie in jeder Innovationskurve die sogenannten Early Adapters auf dem Thema drauf sind, konkret Landwirte, die eh Spaß haben an Technologie und hier ein bisschen auch mit IT rumfummeln wollen. Insofern, um mehr Landwirtinnen und Landwirte zu erreichen, muss der Ease of Use steigen, also die Anwenderfreundlichkeit. Auf Deutsch, Nebenerwerbslandwirt geht tagsüber zum BMW an Schaffen, wie wir in Süddeutschland sagen, guckt aus dem Fenster, das Wetter ist gut und geht halt abends schnell aufs Feld, schwingt sich auf den Traktor und fängt an, teilflächenspezifisch zu düngen auf Knopfdruck. Und die Dokumentation erfolgt dann automatisch im Büro und am Ende des Jahres fällt halt auch die Dokumentation für den Staat automatisch raus. Das ist Ease of Use. An der Vision arbeiten wir. Das sind sogenannte integrierte Systeme und das ist auch wieder ein Argument, warum staatliche Insellösungen, hier eine App und dort eine App, einfach nicht zielführend sind, um das System insgesamt nachhaltiger zu gestalten und den Ease of Use zu steigern. Betriebswirtschaftlich gesehen ist es eine Frage natürlich der Investitionskosten, ob sich ein Landwirt das leisten kann oder nicht. Und hier ist es so, dass wir da manchmal ein bisschen anders rechnen als die Wissenschaft. Wir beobachten halt, dass die Technik häufig auf den Betrieben vorhanden ist. 60% unserer Traktoren, die Bayer verkaufen, wir verkaufen einige tausend, sind mit sogenannten automatischen Lenksystemen sowieso ausgestattet. Das ist eine große Voraussetzung, das war vor Jahren anders. Das heißt, wir sagen mal, die Technik ist eh da, EDA-Kosten nennen wir das umgangssprachlich. Und jetzt mal ein Lob an die Politik mit dem Investitionsförderprogramm Landwirtschaft, was ja noch von der letzten Bundesregierung auf den Weg gebracht worden ist. Es sind auch mehr Anbaugeräte, zum Beispiel Düngestreuer auf den Höfen vorhanden, die die technologischen Voraussetzungen haben. Und wenn das gegeben ist, dann sind wir ganz schnell bei Flächengrößen von 15 bis 30 Hektar, wo eine Amortisation dann schon stattfindet, weil man braucht eigentlich nur noch die Daten und eine Software. Also wir kommen sehr tief runter und auch was die Schlaggröße, also so nennen wir das einzelne Feld im Fachjargon, angeht, sagen wir so ungefähr ab 1,5 Hektar lohnt sich zum Beispiel eine teilflächenspezifische Applikation. Apropos Daten, es ist für mich bisher ganz schwierig herauszufinden, wie viel Prozent der Schläge in Deutschland eigentlich diese Größe haben. Ich kann nur für Süddeutschland schätzen, es ist der überwiegende Flächenanteil ist auf solchen Schlägen. Also es gibt eigentlich keine betriebswirtschaftlichen Gründe mehr, warum diese Technologien nicht gemacht werden. Und insofern ist es unglaublich wichtig, dass so Organisationen wie die BayWa, die halt seit Generationen das Vertrauen genießt. Und jetzt kommt der wichtige Punkt und das unterscheidet die Digitalisierung in der Landwirtschaft oder auch in anderen Bereichen von dem, was auch zum Beispiel Handelsunternehmen getan haben. Es reicht halt nicht mehr nur einen Traktor zu verkaufen, sondern man muss im Grunde genommen verschiedene Elemente beraten beim Landwirt. Und insofern schicken wir mittlerweile auch nicht mehr den Traktorverkäufer oder den Düngerverkäufer zum Landwirt, sondern haben sogenannte Key Account Smart Farming eingerichtet, die im Grunde genommen eine Prozessberatung machen beim Landwirt. Also die sich um Fragestellungen kümmern, wie kann ich meine Düngung optimieren? Wie kann ich mein Büro optimieren? Und mit diesen Key Account Smart Farming schaffen wir es jetzt, dass wir wirklich dem Landwirt das Problem abnehmen können und ihm ein Stück weit die Komplexität erleichtern Und ganz ehrlich gesagt, das ist auch wichtig, auch als Erneuerung eigentlich unseres Geschäftsmodells im Handel, weil die Komplexität wird zunehmen. Wir werden ja eine Pflanzenschutzregulatorik noch bekommen, die wird es noch mal komplizierter machen. Und vor allen Dingen, und da sind auch sehr, sehr viele Landwirte unglaublich dran interessiert, Landwirte wollen noch einen viel, viel größeren Beitrag leisten, um, weil sie selber ja auch Opfer sind, den Klimawandel zu bekämpfen, weil die Landwirtschaft ist ja die einzige Branche, die nicht nur Treibhausgase verursacht, sondern auch Treibhausgase, CO2 speichern kann, ja, entweder in Wäldern, aber vor allen Dingen auch in den Boden. Und gerade diese Prozesse kann man unglaublich gut digital unterstützen.
Wie oft begegnet Ihnen der Vorwurf, dass Landwirte dann nachher abhängig sind von ihrem Unternehmen? Mir begegnet das ja im politischen Raum sehr oft, dass man Angst hat, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Wir haben das gerade bei der Debatte um die Genschere, CRISPR-Cas, dass doch von den politischen Mitbewerbern so die Ängste geäußert werden, dass davon größere Unternehmen stärker profitieren könnten als kleinere Züchter und deshalb die Abhängigkeiten steigen könnten. Ich mache einen kleinen Einschub, was nicht stimmt, weil gerade kleinere Züchter davon stark profitieren würden und eben die Großen auch. Das kann man nicht verhindern, aber weil es auch gerade eine Chance für die kleinen Züchter wäre, hier tatsächlich schneller Sorten zu machen. Aber wie oft begegnet Ihnen dieser Vorwurf? Weil tatsächlich ja doch Landwirte in einer sehr starken Geschäftsbeziehung mit Ihnen stehen.
Ja, trotzdem gibt's, trotzdem gibt's Wettbewerb. Also es gibt Möglichkeiten, es wäre sonst zu schön, ja, in Anführungsstrichen. Trotzdem gibt's Wettbewerb. Aber Landwirte, und das liebe ich so an dem Kundenklientel, achten sehr drauf, ist es ein Schmarrn, was da erzählt wird, oder ist es jemand, der dann auch zu seiner Verantwortung steht? Sprich, wenn wir auf dem Hof die Elemente verkaufen, die er braucht, um Teilflächen spezifisch zu düngen, und der Landwirt geht halt auch mal samstagabends düngen oder am Sonntag oder wenn andere Menschen am Badeweiher liegen im Mai oder Juni, dann erwartet er auch, dass, wenn es nicht funktioniert, dass jemand vorbeikommt und es richtet, auch wenn man es theoretisch remote machen könnte. Und das weiß der Landwirt, dass er uns vertrauen kann. Der weiß auch, dass es ein Legende gibt in Fleisch und Blut, der nicht nur in seinem Hochhaus da in München hockt, in der Verwaltung, sondern dem halt auch anrufen kann, wenn irgendwas schief läuft. Und ich halte unglaublich viel davon, dass man Digitalisierung immer auch mit Menschen begleitet und Digitalisierung ein Gesicht gibt. Und das ist eigentlich die Antwort. Sie müssen Vertrauen schaffen, und das Vertrauen kriegen Sie halt über Tun und über ansprechbar sein und auch Verantwortung zu übernehmen in dem Prozess.
Die Antwort ist ja dann konsequenterweise, wir müssen tatsächlich schauen, dass diese Technologie auch in die Fläche kommt, dass wir von staatlicher Seite, das ist ja jetzt auch meine Rolle in der Politik, versuchen, alle Hürden aus dem Weg zu räumen, um tatsächlich dann auch die Bürokratie abzubauen, die im Moment noch entsteht einfach, Schnittstellen zu schaffen, die Daten zur Verfügung zu stellen, sich ansonsten aber auch gerne mal zurückhalten als Staat, damit Landwirte tatsächlich auch noch zu mehr Prozent digitale Hilfsmittel, Präzisionsfarming umsetzen auf ihren Höfen, dass das der Schlüssel dafür ist, Klima- und Umweltschutz und auch Artenschutz voranzutreiben. Weil das ist ja der Kern der Debatte heute. Das ist ja der Kern des Vorwurfs heute, dass man Landwirten vorwirft, dass ohne ihr Tun, ohne ihr Handeln all diese Einflüsse nicht entstanden wären, was ja stimmt. Nur der Beischub dabei muss ja dann sein, dann hätten wir halt auch nichts zu essen auf dem Tisch und keine Energie. Und das ist tatsächlich die große Aufgabe, glaube ich, zu erkennen, dass es ohne das nicht zusammengehen wird. Die Produktion von Lebensmitteln, von Energie, von auch hochwertigen Nahrungsmitteln und der Schutz der Umwelt, der Natur und der Arten.
Absolut. Und ich finde es unglaublich wichtig, und es kommt viel zu kurz in der öffentlichen Diskussion, dass wir endlich akzeptieren, dass es auf der Welt eigentlich nicht genug zum Essen gibt. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Es gibt auch verschiedene Maßnahmen. Lebensmittelverschwendung reduzieren und. Aber im Großen und Ganzen müssen wir intensiv produzieren. So. Und Deutschland ist ein Gunststandort. Also wir haben gute Voraussetzungen, nicht nur klimatisch, sondern auch von dem Wissen und Können unserer Bäuerinnen und Bauern. Also wir haben eine Verantwortung, auch für die Welt zu produzieren. Und wir haben die technologischen Möglichkeiten, intensiv zu produzieren und gleichzeitig aber den ökologischen Fußabdruck zu positiv zu gestalten. Und es geht über Innovation. Sie haben CRISPR-Cas angesprochen, vollkommen richtig. Das ist eine Technologie, die vor allen Dingen eher von kleineren Züchtern gefordert wird, weil sie halt relativ kostengünstig ist. Und genauso ist es mit der Digitalisierung in der Landwirtschaft. Also weniger Verbote und Kontrolle, sondern mehr Technologieoffenheit, Innovationsfreundlichkeit. Und wenn Sie mich fragen, was soll der Staat eigentlich machen, gibt es ein paar Detailthemen, aber vor allen Dingen, er soll vor allen Dingen dafür sorgen, dass ein Markt entsteht, weil Innovationstreiber sind immer noch die Unternehmen und Unternehmen, die kleinen, großen, mittleren, alle in Deutschland, in Europa. Und jeder ist auch bereit, unternehmerisches Risiko zu gehen und in Innovation zu investieren. Aber wenn kein Markt in Europa entsteht oder auch in Deutschland für solche Tools, dann werden diese Tools halt eher für brasilianische Märkte oder nordamerikanische oder chinesische Märkte produziert oder überhaupt nur in diesen Ländern produziert. Entschuldigung, das ist ein bisschen schwarz-weiß, aber so einfach ist es manchmal.
Ja, es ist ja auch richtig, denn das ärgert mich ja auch maßlos. Wir gehen manchmal auch falsch an die Dinge ran. Wenn wir das Ziel haben, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, dann müssen wir uns dieses Ziel sehr ambitioniert setzen und es dem Markt überlassen, dann den Weg dahin zu finden, die Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Wenn wir möchten, dass weniger Auswirkungen auf die Umwelt durch den Einfluss von Pflanzenschutzmitteln passiert, dann muss man das definieren und das dann dem Markt überlassen, den Weg dahin zu finden und nicht, wie es jetzt passiert, einzelne Pflanzenschutzmittel zu verbieten und sich dann zu wundern, dass wir nachher Probleme haben, von denen wir vorher gar nichts wussten, dass es sie gibt, die wir dann wieder bekämpfen müssen mit anderen Mitteln, die auf einmal einen sehr viel negativeren Einfluss auf die Umwelt haben. Das ist der Weg, der jetzt in den vergangenen Jahren zu sehr probiert wurde und der erkennbar scheitert an der Stelle und die Landwirte einfach in eine unglaublich defensive Rolle bringt. Deshalb ist der Appell an den Markt und an die Innovationsfreude und Technologieoffenheit einer, den ich hier nur teilen kann an der Stelle und auch nur forcieren kann, der am Ende aber auch, und das muss man auch, glaube ich, dann mal kritisch in so einer Runde hier auch mal in so einem Podcast erwähnen, der am Ende auch daran hängt, wer die Zügel in der Hand hat und wer tatsächlich auch darüber entscheiden darf. Und in aktuellen Regierungskonstellationen müssen eben Kompromisse gefunden werden, damit man überhaupt vorankommt in irgendeine Richtung. Das ist der Spagat, den wir hier zu bewältigen haben. Der Spagat, den Sie und die Landwirte zu bewältigen haben, der ist sehr viel größer. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, weil die Ertragsverluste durch einen Hagel, durch ein Starkregenereignis ja so immens sind. Das sind ja einfach auch Belastungen, die auf den Familien sind, die mir viel zu oft aus dem öffentlichen Fokus zu sehr verschwinden, weil da keine Tagesschau darüber berichtet, wenn Leute so stark betroffen sind durch ein punktuelles Ereignis. Wenn das sind Dinge, die wirklich belastend sind. Wir müssen hier die Probleme lösen und nicht neue machen.
Jetzt. Genau.
Jetzt habe ich da irgendwie das so abgeschlossen. Es gibt bei diesem Podcast immer so eine Abschlussfrage und ich finde, wir hatten jetzt so ein spannendes Gespräch. Wir haben wirklich in die Tiefe geschaut, hoffentlich auch auf eine Art und Weise, die Hörerinnen und Hörer verstanden haben. Aber eine ganz spezielle Abschlussfrage gibt es. Der Podcast heißt ja Zukunftsmusik. Was für Musik hören Sie denn gern?
Ich bin sehr breit aufgestellt, aber ich höre unglaublich gern Jazz. Je älter ich werde, umso lieber. Und ja, genau. Ja, und da vor allen Dingen Miles Davis, Gregory Porter, solche Sachen. Ich finde es einfach toll, auch zum Abschalten.
Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch und Ihnen allen fürs Zuhören. Ich freue mich aufs nächste Mal. Und wenn Sie Ideen haben, über was wir mal reden könnten in der Zukunftsmusik, dann meldet euch gern bei mir. Bis dann, ciao.